Herr Silva, seit 2006 trägt Herzberg per Ratsbeschluss den Beinamen Esperanto statt. La Esperanto Urbo. Wieso wollte man gerade Herzberg als Esperanto-Zentrum aufbauen?
Das liegt daran, dass schon seit ca. 60 Jahren eine sehr aktive Vereinsarbeit geleistet wird auf verschiedenen Ebenen. Und es gibt schon seit März 1910 ständig irgendwelche Esperanto-Bestrebungen in Herzberg. Das hat also eine lange Vorgeschichte. Und der Herr Joachim Giesner, der war hier Bahnhofsvorsteher, der hat Mitte der 60er Jahre im Bahnhof, im Schulungsraum hier in Herzberg, da waren noch 700 Mitarbeiter beim Bahnhof, weil der Grenzverkehr hier abgewickelt wurde, hat er Esperanto-Sprachkurse angeboten. Er war auch Vorsitzender des weltweiten Esperanto-Eisenbahnervereins und war sehr aktiv, hat viele Länder bereist und organisiert. Als Schüler habe ich davon gehört, ich habe auch gern Englisch und Französisch gelernt, hat mir auch Spaß gemacht, aber die Idee hat mich begeistert. Und ich bin halt immer dabei geblieben. Und nach der aktiven Zeit des Herrn Giesner, der ist 2003 verstorben, oder insgesamt habe ich dann praktisch den Vereinsvorsitz übernommen, der Esperanto-Gesellschaft Südharz mit Sitz in Herzberg.
Der Trägerverein des Esperanto-Zentrums, der befindet sich jetzt schon im 48. Vereinsjahr. Herr Silva, Sie sind Gründungsmitglied. Welche Aufgaben übernimmt denn dieser Verein?
Wir haben einen Club, wir sind auch Gastgeber. Wir hatten bislang Gäste aus über 70 Ländern, aus allen Bildungsschichten, mit unterschiedlichen Intentionen kommen Leute nach Herzberg als Touristen oder als Lernende oder wollen Informationen haben. Wir bieten Seminare an. Wir haben eine der größten Bibliotheken weltweit in den letzten Jahrzehnten hier aufgebaut. Und die Stadt Herzberg als Esperanto-Stadt hat uns auch verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, in einer ehemaligen Grundschule, im alten Rathaus, da die Materialien so stark angewachsen sind. Einige Sammlungen sind weltweit einzigartig. Zum Beispiel haben wir eine Sammlung mit Büchern in Brailleschrift, also für Blinde. Das mögen vielleicht 300 Bücher sein. Das sind Einzelstücke. Darunter ist zum Beispiel auch Max und Moritz in Esperanto, in Brailleschrift. Wir machen auch Beratungstätigkeiten, auch über das Internet, bieten auch Kurse an, auch Zoom-Kontakte. Wir haben dienstags auch einen Club, einmal hier vor Ort und bieten abends dann auch nochmal ab 19 Uhr verschiedene Themenbereiche an. Und das sind manchmal Leute aus 10, 20 Ländern, die an den Zoom-Abenden teilnehmen.
Esperanto ist keine natürlich gewachsene Sprache, sondern eine Plansprache, die sozusagen am Zeichenbrett entstanden ist. Und dafür verantwortlich war der 1859 im damaligen Russischen Kaiserreich, dem heutigen Polen, geborene Ludwig Laser Samenhof. Was hat die Welt denn Samenhof zu verdanken?
Er ist ja doch eine große Persönlichkeit. Er hat ja Esperanto kreiert als eine leichte, leicht erlernbare Sprache, die Verbindung schaffen sollte als Zweitsprache neben den jeweiligen Muttersprachen, damit die Menschen sich besser verstehen sollten. Er hat das als Friedenssprache geplant. Esperanto ist regelmäßig, es gibt da keine Ausnahmen. Man braucht nur ein Viertel der Zeit, manche lernen sogar noch schneller. Einstein hat angeblich in einer Woche Esperanto gelernt. Das ist also ein großer Vorteil. Es wäre auch ein großer Vorteil, wenn man Europa als gemeinsame Zweitsprache Esperanto hätte. Dann hätte auch Deutschland einen wirtschaftlichen Vorteil. Denn das Erlernen anderer Sprachen ist ja sehr zeitaufwendig und kostet sehr viel Energie und natürlich auch sehr viel Geld. Mit Esperanto könnte man vieles rationalisieren und vereinfachen. Und die Menschen könnten sich auf gleicher Augenhöhe verständigen.
Nun hat sich Samenhof ja die Sprache nicht völlig ausgedacht. Welche sprachlichen Grundlagen gibt es denn für die Kunstsprache Esperanto?
Kunstsprache an für sich ist es jetzt gar nicht. Es basiert auf den sogenannten natürlichen Sprachen. Der Dr. Samenhof hat sich also die Wortwurzeln oder die internationalen Wortwurzeln nicht aus dem Finger gesogen, wenn man das so sagen kann, sondern er hat bemerkt, dass zwischen den verschiedenen Sprachen bestimmte Gemeinsamkeiten bestehen. Im Esperanto gibt es nur einen Artikel, das ist La. Dann spart man beispielsweise sehr viel Zeit. Es gibt nur regelmäßige Verben. Mi trinkas, she trinkas, ich trinke, sie trinkt. Und das wird also regelmäßig dekliniert oder konjugiert. Und das ist ein großer Vorteil. Also der Lernaufwand ist erheblich geringer.
Als Verkehrssprache, Sie haben ja interessanterweise gesagt, dass sich in Herzberg das so aus dem Eisenbahnerwesen heraus entwickelt hat, dass Esperanto so groß geworden ist. Also eine Sprache als Verkehrssprache, damit wirklich viele Leute, die sich begegnen, sich verständigen können, gilt heutzutage Englisch. Was ist für Sie der Unterschied, ob Leute in der Welt heutzutage sich auf Englisch unterhalten oder eben auf Esperanto?
Englisch ist immer auch eine Machtsprache. In Esperanto hat noch kein General eine Armee befehligt, wird auch wahrscheinlich nie kommen. Ob es im Perserreich war, wurde dann plötzlich Persisch verbreitet oder die Römer haben dann Latein verbreitet und dann gab es eine französische, russische Epoche, das wissen wir ja alle. Also Sprachen sind nie automatisch, haben sich nicht automatisch verbreitet, das ist immer eine Sache der Politik, die dahinter steht.
Wenn Sie so freundlich unsere ZuhörerInnen auf Esperanto zu grüßen, damit wir auch mal eine Kostprobe davon bekommen, wie Esperanto so klingt.
Nicore salutas el Herzberg el Esperanto urbo la homoin el nia regiono. Das heißt ungefähr, wir begrüßen recht herzlich die Menschen aus unserer Region, aus der Esperanto-Stadt Herzberg.